Ich frage mich zum Beispiel, wenn ich so manche Eltern beobachte, die ich kenne, kennen die Kinder überhaupt das Gefühl Hunger? Und das ist fatal.
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass unsere Eltern früher für meine Schwestern und mich permanent extra Essen gekocht haben. Wenn wir jetzt hier die Kinder im Park beobachten und wir würden dem Kind eine Schale Erdbeeren hinstellen und ein niedliches Kaninchen zum Thema Fleischkonsum. Wozu würde das Kind wohl greifen, um sich zu ernähren?
Ganz klar, das Kaninchen, das Blut aussaugen,
Ja,
oder?
genau. Hallo Katja.
Na, wollen wir über das Fasten plaudern?
Wir wollen über das Fasten und noch über etwas anderes plaudern.
Ja.
Und zwar sind wir, eigentlich hatten wir geplant, über mein Buch zu reden. Das machen wir aber ein andermal.
Ja, es ist ja noch
Aber
nicht raus.
es ist noch nicht
Karinas Buch
draußen.
ist in Arbeit.
Es kann vorbestellt werden, überall, wo es Bücher gibt. Und ihr macht mir eine große Freude, wenn ihr das Buch schon mal fleißig vorbestellt. Das pusht es nämlich dann ein bisschen. Wenn es dann rauskommt, wird es wahrscheinlich besser positioniert. Aber wir haben ein viel interessanteres Thema noch gefunden.
Na, warte, Karina, worum geht's denn in dem Buch?
In dem Buch geht es um Fasten wie von selbst. Also wie man mit ganz kleinen Esspausen anfangen kann und mehr die gesunde Essenspause in sein Leben integrieren kann.
Kann mal bitte jetzt jemand sagen, dass es voll krass ist, dass du ein Buch geschrieben hast?
Ja.
So, Applaus. Lilly, kannst du so einen Applaus einarbeiten? Ich bin ganz
Dankeschön.
stolz, weißt du, weil ich habe, als ich dich schon kennengelernt habe, habe ich gedacht, das wird bestimmt so eine Fastentante werden, so eine super bekannte. Es gibt doch immer in so einem Laden so einen Experte für ein Thema und das bist du fürs Fasten.
Ach, das ist ja toll.
Ja.
Ach, du bist ein Schatz. Du hast mir auch so eine liebe Nachricht geschickt, als ich gesagt habe, dass das Buch jetzt schon vorbestellt werden
Ja.
kann. Das hat mich echt berührt. Also ich danke dir sehr.
Ich werde es vorbestellen. Ich kann wirklich empfehlen. Ich kann mir vorstellen, das Buch ist für alle, die so vielleicht noch nie gefastet haben. Oder dass sie schon wieder so ein bisschen her oder vergessen haben, wie es geht. Oder vielleicht sogar ein bisschen Ängste haben vor diesem Hungergefühl. Darum soll es in dieser Folge auch gehen. Dieses Buch ist dafür super, weil du da wie so einen sanften Einstieg bietest.
Genau, ich biete einen total sanften Einstieg. Vor allen Dingen nimmt das mal den Druck, weißt du, diesen perfektionistischen Druck, den gerade wir Frauen uns häufig machen. Richtet sich natürlich auch an Männer, das Buch, aber gerade bei uns Frauen ist es ja oft so, dass wir es dann immer so perfekt machen wollen und so 100% machen wollen und uns so total optimieren wollen. Und genau das möchte ich nehmen. Deswegen heißt es auch Fasten wie von selbst. Es ist nicht die nächste Challenge und der nächste Optimierungsleitfaden, sondern es geht darum, wie man den natürlichen Weg, den eigenen Weg des Körpers ausloten kann, finden kann und sich auch noch was Gutes tun kann dadurch.
Ja, und das Fasten sich einfach ganz natürlich ins Leben holen kann. Und das müsste man nicht, wenn man das nämlich schon als Kind könnte. Darum soll es nämlich heute gehen.
Mein Gott, du könntest eine Fernsehsendung moderieren. Dieser Übergang war perfekt, diese Übergangsmoderation. Wir haben nämlich eben gemeinsam gegessen. Apropos Fasten. Katja und ich haben gemeinsam gegessen. Wir sind ja auch noch gerade in Berlin zusammen unterwegs. Ihr hört es vielleicht, es gibt mal ein bisschen Wind und mal ein paar Spielgeräusche oder Autogeräusche im Hintergrund. Und da sind wir auf das Thema gekommen, Ernährung von Kindern.
Ja.
Und ich bin ja kinderfrei und habe wirklich immer mal wieder die vielleicht naiven Fragen, aber warum wird eigentlich so ein Riesenbohai daraus gemacht, dass Kinder scheinbar permanent Essen zur Verfügung haben müssen? Also nehmt es mir nicht übel, liebe
Ja.
Mütter dieser Welt, aber ich nutze den eigenen Podcast jetzt mal, um genau diese Fragen einfach mal ganz unverblümt zu stellen. Und Katja hat zwei Kinder und hat viele Freundinnen mit Kindern. Und ich glaube, dass das ein sehr interessantes Gespräch werden kann.
Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich diese Frage beantworten kann. Mir selbst vor allem auch. Ja, und auch ein bisschen wird es darum gehen, ab wann eigentlich, was Fasten eigentlich bedeutet und ob im Leben von Kindern auch Fastenphasen, im Tag eines Kindes auch Fastenzeiten eingeplant werden sollten, ob sie gesund sind, ne?
Ja.
Darum soll es auch so ein bisschen gehen. Denn, also, wie haben wir das Gespräch vorhin im Café angefangen? Ich meinte, mir ist aufgefallen, wenn ich mit anderen Familien zusammen bin, wie ich mich selbst unterscheide, weil ich habe zwei Kinder, der eine ist 18, da entscheide ich gar nichts mehr in seinem Leben. Meine Tochter ist 9 oder wird 9 und da ist das natürlich noch sehr viel präsenter, dass ich für ihr Essen quasi zuständig bin. Und ich mache das immer so, dass wenn wir morgens zusammen frühstücken, richtig üppig frühstücken, sie kriegt immer so super, super reichhaltiges Frühstück, auch früher als ich, weil ich faste ja morgens meistens. So, gehen wir los, dann sagen wir, das ist ein Wochenende. Und dann rechne ich Pi mal Daumen ungefähr, wann wir das nächste Mal Mittag essen. Und dann nehme ich höchstens mal einen Apfel oder eine Banane mit. So, das war's. Und wenn das Kind unterwegs Hunger hat, dann warten sie halt eben, bis es was Richtiges gibt zum Mittag.
Für mich klingt das extrem entspannt und befreiend.
Voll, für mich vor allem.
Aber gibt es jetzt Frauen, für dich vor allem, ja. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich kenne ja Rosa, ich kenne deine Tochter, die ist ein unfassbar lebendiges, glückliches, zufriedenes Kind. So nehme ich sie zumindest wahr. Wie reagieren denn deine Freundinnen darauf, die auch Kinder haben?
Naja, ich weiß, ich kann nur eines sagen, ich bin jetzt, ich habe ein Haus auf Sizilien oder wir und unsere Familie und ich habe immer wieder Freundinnen, Verwandte, die mit Kindern zu Besuch kommen. Und ich muss sagen, da habe ich das endlich festgestellt, wie sehr meine Tagesstruktur im Essen sich von ihrer unterscheidet. Jetzt spreche ich mir nicht über meine Ernährung, sondern über die Ernährung des Kindes. Die Kinder haben eigentlich immer irgendwas in der Hand zum Naschen. Die Mütter und die Väter sind stets bemüht, irgendwelche Boxen zu packen und morgens wird erstmal ewig irgendwelche, also nicht nur eine kleine, sondern wirklich viele Boxen und da sind die Getränke dabei und da sind Snacks und Süßes und Obst und Gemüse und vollwertig, alles mit dabei und es ist ja nicht so, dass man dann das zu Mittag isst, sondern das wird permanent aufgemacht und die Kinder werden eigentlich permanent mit Essen beschäftigt. Und was macht Rosa dann? Natürlich isst sie damit. Ja. Und daraufhin kriege ich eine Reaktion, siehst du, du solltest es auch machen. Und ich denke mir, nein, Rosa würde das nicht tun.
Du solltest es auch machen, weil sie offensichtlich Hunger
ja,
hat?
Ja, weil sie ja das auch mit isst. Und ich denke mir, nein, sie würde das nicht machen. Sie macht das, weil es gerade da ist, weil wir dieses Essen ihr anbieten. Und ich frage mich dann immer, worauf verzichte ich aber, wenn ich das immer tue? Wenn ich immer die Brotbox vor die Nase halte, was nehme ich meinem Kind dadurch? Ist das vielleicht das Schauen aus dem Fenster im Auto und Beobachten von Landschaften? Einfach da sitzen? Ist das vielleicht sogar eine stumme Langeweile, aus der irgendwas Kreatives entstehen kann? Ist das vielleicht ein Bedürfnis nach einem Gespräch mit mir? Ist das, weißt, und das ist ja danach. Das, womit ich im Coaching mit den Frauen, mit den schon ausgewachsenen Frauen arbeite, warum muss ich eigentlich immer essen?
Ja, genau. Das wäre jetzt auch, ich habe mich fast nicht getraut, diese Vermutung hier einfach mal zu formulieren. Weil ich habe auch, und ich beobachte das ja auch bei bekannten Freundinnen oder auch bei Fremden im Zug, dass bei jeder Regung des Kindes irgendwelche Sachen ausgepackt werden und irgendwas zu essen in die Hand gedrückt wird. Oder irgendwelche süßen Getränke. Ne? Das kommt ja aufs Gleiche ungefähr raus. Und ich habe da wirklich die Vermutung, dass manchmal das einfach der einfachste Weg ist, mit den Bedürfnissen des Kindes umzugehen. Mhm. Und jede Art von Bedürfnis wird mit Schoki zugekleistert, jetzt mal hart formuliert.
Ja.
Und was entsteht möglicherweise daraus? Emotionales Essen. Dass wir schon ganz früh lernen, dass wir unsere Bedürfnisse gar nicht richtig ausmachen, gar nicht richtig definieren, sondern einfach nur spüren, irgendwie ist da ein Bedürfnis und was hilft mir da? Essen. Mhm. Ja, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso und etwas anderes wird einem Kind auch dadurch genommen. Das ist nämlich diese Selbstwahrnehmung in Bezug aufs Essen, auf Hunger. Also wie und wann fühlt sich, also wie habe ich Hunger? Wie erkenne ich, dass ich tatsächlich essen möchte? Und ich kann, hier läuft eine Frau vorbei, die gerade einen Smoothie macht unterwegs.
Und zwar gehend.
Im Gehen. Mit einem Mixer, mit einem Handmixer. Ja, so viel dazu, ne? So, und ich frage mich zum Beispiel, wenn ich so manche Eltern beobachte, die ich kenne, kennen die Kinder überhaupt das Gefühl Hunger? Und das ist fatal. Das ist fatal. Und ich frage mich dann auch wirklich, ich denke mal, dass da eine wirklich sehr, sehr gute Absicht dahinter steckt. Das will ich mal vorwegnehmen.
Absolut, das möchte ich auch nochmal betonen.
Genau, dass die Eltern sehr besorgt sind darum, dass die Kinder eben nicht gut genährt sind, dass sie nicht genug bekommen, dass sie was übersehen, dass die Kinder ja eben hungrig sind. Und Hunger ist irgendwie so ein Notzustand, den man nicht leiden mag. Und ich frage mich aber dann, Leute, wir sind in Berlin, wir sind in Deutschland. Hier, also wann, was muss passieren? Also wann sind wir 30 oder mehr Minuten von nächsten Essen entfernt?
Ja, selten. Selten. Eigentlich nie.
Ja.
Ne? Eigentlich wirklich so gut wie nie. Das stimmt. Wie ist das denn? Aber was glaubst du, da wirklich meine Frage als Frau ohne Kinder, wo kommt denn diese große Besorgnis her? Ich meine, klar, aus einer Liebe heraus, aus einem Bedürfnis heraus, für das Kind da zu sein, aber diese ganz große Sorge, dass das Kind zu wenig kriegen könnte. Wo kann das verankert sein?
Naja, ich bin da nicht so ganz sicher. Wobei ich sagen muss, natürlich, ich hatte zum Beispiel gestern mit meiner Tochter eine Situation, wo tatsächlich eine richtig relativ große Essenspause entstanden ist. Wir waren im Café einen Geburtstag feiern von einer Freundin und hatten wir so einen Brunch und Rosa hatte da einen Riesensmoothie und noch einen Bagel und alles Mögliche. Und dann saßen wir aber relativ lange in diesem Café und dann waren wir noch im Park und dann es waren schon 4-5 Stunden vergangen und es war Feiertag, alles hatte zu. Und dann hat sie gesagt, sie hat Hunger und das war total schön zu sehen. Sie war nämlich auf dem Spielplatz, sie hat sich sehr, sehr viel bewegt und das war auch echter Hunger. Sie kam dann mal so, Mama, ich habe so einen Hunger.
Also sie kennt und, das Gefühl auch wirklich, ne? Ja. Sie kann wirklich sagen, wenn sie Hunger hat.
Ja, das war so ein Moment und dann hat sie gesagt, okay, ich will jetzt hier einen Kaffee, so ein Brezel. Und dann habe ich gesagt, nee, Rosa, pass auf, ist jetzt schon fast Abendbrotzeit. Wir fahren jetzt nach Hause, sind 15 Minuten mit dem Auto und dann mache ich dir was zu Hause. Und die hat angefangen zu weinen. Und dieses Weinen war aber nicht wegen Hunger, sondern aus Trotz. Ne? Sie hatte so eine olle Brezel gesehen in so einem Kiosk, alte Brezel, keine Ahnung, und die wollte das unbedingt durchsetzen. Da war sie noch müde, da kamen noch so viele Emotionen. Und da habe ich das Gespür, dieses Gefühl von, oh Gott, das Kind leidet. Und vielleicht ist es das, ne? Also dieses Gefühl, das Kind bekommt nicht genug, ich gebe ihm nicht genug, es fühlt sich schlecht, ich will, dass mein Kind sich wohlfühlt. Also ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich dachte, oh Gott, war das vielleicht doch nicht genug beobachtet, das war zu lang und so. So, was ist passiert? Wir sind nach Hause gekommen, sie hat sich beruhigt, sie ist zum Kühlschrank marschiert, hat sich einen Teller genommen, hat sich auf diesen Teller wirklich super leckere Sachen arrangiert. So Sauergurken, so ein Veggie-Würstchen, frische Gurken, ein bisschen Joghurt, ein Stück Brot. Also wirklich super vollwertig, so wie ich mich eigentlich auch ernähre. Und nicht, Mama, darf ich einen Keks? Das hat mich sehr gefreut. Super. So hat sie dann diesen Teller gegessen und war happy, es war wieder vergessen. Ne? Und es könnte aber auch vielleicht die Unwissenheit sein, weil so viele Informationen wiederum überall verfügbar sind und wir wieder mal verwirrt sind. Das ist vielleicht mit dem zu vergleichen, wie ich will abnehmen und weiß nicht wie, weil ich Millionen Diäten auf Instagram gesehen habe und weiß nicht mehr, was das Richtige ist für mich. Es ist vielleicht auch dieses Überfluss an Informationen. Aber ich kann wirklich alle ermutigen, wenn ihr keinen Säugling habt, das wirklich abhängig von dieser Milchmenge ist und wirklich regelmäßig essen muss. Im ersten Jahr sagen wir, okay, nehmen wir die ersten 2 Jahre. Also jedes Kind ab dem 2. Lebensjahr darf 2 Stunden ohne Essen auskommen. Es wird nichts passieren. Nichts. Und ihr dürft diesen Mut haben, das Kind auch ein bisschen mit diesem Gefühl Hunger zu konfrontieren und schauen, was eigentlich passiert. Und das Kind kann ja das auch sehr schön beschreiben. Man kann auch nachfragen, wie fühlt sich das dann an und wo ist das denn? Ah, ist das im oberen Bauch? Kannst du immer die Hand drauflegen? Und so entwickelt ihr bei den Kindern schon echt ein gutes Körpergefühl.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht ist als Vater oder Mutter, da so den wirklich gesunden Mittelweg zu finden. Ja. Ne, nicht permanent was in die Hand zu drücken, so wie wir gerade eingestiegen sind, aber auch nicht dem Kind irgendwie das Gefühl zu geben, du bekommst jetzt nicht, was du brauchst. Ne? Mhm. Diesen Weg zu finden, das ist sicher nicht einfach, aber das mit dem Kind gemeinsam zu finden und zu suchen, um mal ein bisschen auszuprobieren. Und wie gesagt, wir sprechen ja nicht davon, wirklich dem Kind jetzt über einen längeren Zeitraum Essen vorzuenthalten. Ne? Aber mal auszuprobieren, wo ist denn wirklich das Essen das Bedürfnis und wo ist einfach nur etwas anderes, was damit überdeckt wird. Ob nur bei der Mutter oder beim Kind. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es eher etwas, was die Mutter für sich selber tut, kann ich mir vorstellen. Ja.
Das ist natürlich nochmal ein extra Thema, ne? Diese eigene Beziehung zum Essen und ja, auch so eine Überforderung tatsächlich mit diesen ganzen Informationen, denke ich mal. Oh, jetzt kommt jemand mit einem Wagen.
Jetzt kommt jemand mit einem Einkaufswagen vorbei. Das ist irgendwie lustig hier. Das ist wie so ein Theaterstück, wo ständig jemand Seltsames hier an uns vorbeispaziert.
Ja, und weißt du, wenn dann die Frauen bei mir im Coaching sitzen mit ungesunden Essgewohnheiten oder mit irgendwelchen Problemen, die sie wirklich als Problem auch bezeichnen, ja, so irgendeine unglückliche Beziehung zum Körper, zum Essen, und dann fangen wir ja auch damit an, Carina. Hast du gerade geschlürft?
Ich habe gerade, also liebe Leute, es tut mir so leid, ich habe mir einen völlig ungesunden, total kalorienreich.
Das stimmt aber, nicht.
Doch, total kalorienreich ist er. Ich habe mir so einen Smoothie geholt mit Peanut Butter. Ernsthaft. Der ist nicht wahnsinnig lecker. Ich hab jetzt nicht aufhören können bei dem Thema. Apropos emotionales Essen und Konsumieren.
Darf ja auch mal sein. Ne? Und das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das ist das Erste, womit wir eigentlich starten. Was hast du denn, erzähl mal über Situationen in deiner Kindheit, die mit dem Essen zu tun haben. Und dann kommen wirklich die ulkigsten Dinge. Ne? Und
was kommt da so? Was fällt dir da ein?
Naja, weißt du, Carina, wenn ich mir zum Beispiel an meine Kindheit denke, dann kann ich mir schon vorstellen, warum meine Mutter oder warum auch meine Generation noch so sich darüber sorgt, dass die Kinder nicht hungrig werden. Denn ihre eigenen Kinder oder sie selbst haben gehungert. Und ich meine, ich bin aus den 90ern, Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir mussten mit meiner Mutter morgens in drei Schlangen stehen vor den Läden, um nicht mit Geld, sondern mit Marken Milch, Fleisch und Brot zu bekommen. Und wenn es alle war, dann hat die Marke auch nichts genützt, weil dann war es halt für den Tag nicht mehr da. Und meine Mutter hatte die Aufgabe, mich ja als Kind zu versorgen, als ein nicht mehr gestilltes Kind, ja. Und das ist wahrscheinlich für sie deshalb total unverständlich, wie ich meinem Kind ein paar Stunden nichts geben kann, so. Und deswegen, also ich bin happy, dass ich glaube, mir hat Fasten sehr geholfen, auch da so ein bisschen Distanz zu finden. Also ihr müsst verstehen, ein Kind braucht natürlich mehr, also ein Kind, das wächst, braucht ein bisschen eine andere Ration als zum Beispiel ein ausgewachsener Mensch. Also er muss öfter essen, also Intervallfasten ist nichts für Kinder. Also ein längeres Intervallfasten, so eine Nacht einfach dazwischen.
Ja,
ne?
Wir sprechen ja nicht von wirklich therapeutischen Fasten,
nicht,
sondern es geht ja nur mal, um mal nichts direkt in die Hand bekommen, wenn ich einmal rufe, ich will was.
Genau, darum geht's nämlich. Also die Kinder brauchen mehr Mahlzeiten, die essen meistens kleinere Mahlzeiten, aber öfter, und das ist ja auch alles okay. Aber eben nicht permanent jedes Bedürfnis mit dem Essen zu befriedigen. Weißt du, was noch ein Problem sein könnte, ist die Erschöpftheit der Eltern tatsächlich. Also die sind so müde, die haben so viele Aufgaben, Arbeit und diese emotionale Ausgelaugtheit. Also ich bin müde und ich bin nicht mehr, ich habe keine Kapazität mehr, auf mein Kind vielleicht emotional einzugehen, dass man sich dann dafür entscheidet, dem einfach so eine bunte Box mit gesundem Obst zu geben und dann ist das Kind einfach mal beschäftigt am Nachmittag. Ich kann das, also es ist wieder mal so eine steile These, aber ich finde mich da selber ja wieder. Ich habe das ja selbst erlebt. Also ich hatte Zeiten, da war ich so müde nachmittags von dieser Kinderbetreuung und Begleitung und allem möglichen Zeug, dass ich einfach nur mal eine Ruhe wollte. Und das ist aber auch okay.
Total.
Wenn das nicht ständig und immer passiert.
Genau, das denke ich auch. Ne? Wenn man irgendwann ein Bewusstsein dafür entwickelt und dann wieder sagt, okay, jetzt habe ich die Kapazitäten, jetzt kann ich auch anders mit den Situationen umgehen. Ist das ja völlig unnormal. Mhm. Ne? Es geht ja nicht, auch da nicht um Perfektion, sondern um die Bewusstheit vielleicht mit der Situation. Ich habe noch eine Frage, Katja.
Ja.
Ist es wirklich nötig, dass man ein Riesen-Zinnober darum macht, für die Kinder immer extra was zu kochen.
Oh ja, das oder ist auch ein prekäres Thema.
Tut mir echt leid, aber ich will nicht immer sagen, früher war alles besser, ganz sicher nicht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass unsere Eltern früher für meine Schwestern und mich permanent extra Essen gekocht haben.
Ja, das
oder ist über Jahrzehnte nur Pommes oder Nudeln.
Also, wenn man sich mit der Kinderpsychologie dann beschäftigt und so ein bisschen tiefer wieder einmal reingeht, kann man natürlich die Folgen, also als Eltern könnte man einfach über die Folgen des Handels, also was passiert mit meinem Kind, dem ich immer eine Extrawurst, jeden Tag, zu jeder Mahlzeit eine Extrawurst vorbereite, was könnte das später für ein Mensch werden? Das könnte ein Mensch werden, der erwartet, von der Umwelt immer Extrawurst zu bekommen. Wird er wahrscheinlich nicht. Das heißt, ihn erwarten sehr viele Enttäuschungen in seinem Leben später. Oder er könnte zumindest, oh, jetzt hat der Mann gerotzt, der vorbeigeht. Der könnte später vor schwierigen Situationen stehen, einfach weil wirklich dann mit Fremden, mit anderen. Machen wir Pause, Lilly. Also ich denke mal, dass wir unseren Kindern aus einer sehr lieben Absicht aber keinen Gefallen tun. Wir tun unseren Kindern keinen Gefallen, wenn wir uns verbiegen, um ihre irgendwelche Bedürfnisse, die eigentlich nur so Halbbedürfnisse sind, erfüllen. Denn ich denke mal, jedes Kind ist in der Lage, Gemüse zu essen. Jedes Kind ist in der Lage, das zu essen, was die anderen essen, außer vielleicht ist es scharf oder zu bitter oder zu exotisch. Und ja, also ich kann ja vielleicht erzählen, wie ich das gemacht habe. Ich koche ja jeden Abend fast. Das ist wirklich auch besonders. Nicht alle machen das. Ich habe meine Kinder sehr, sehr frühzeitig und immer mit einbezogen in den Prozess der Vorbereitung. Das ist nicht immer einfach, weil die machen viel Sauerei. So. Und das jetzt zum Beispiel haben die gar keinen Bock darauf, mir zu helfen. Und ich koche immer, ich koche, deswegen entscheide ich. Und ich koche meistens Dinge, die ich essen will. Ihr könnt mir sagen, so was ihr wollt, ich werde es beachten, aber ihr erwartet nicht von mir, dass ich jetzt für euch koche, eure Lieblingsspeisen, die mir nicht schmecken. Das werde ich einfach nicht tun. So, dann müsst ihr schon selbst kochen. So, nicht bei Kleinkindern, aber meine Große ist ja schon erwachsen. So, und dann habe ich natürlich so Kompromisse gemacht. Ich weiß, meine Kinder mögen, also sie essen einfach keine Salate mit Dressing und alles geschnibbelt. Die würden das Gleiche essen, nur wenn es auf dem Teller liegt. Zum Beispiel, wenn ich Gurken, Tomaten, Stück Salat einfach nebeneinander auf den Teller lege, werden die den ganzen Teller weg essen, aber nicht, wenn es gemischt mit einem Dressing als Salat dasteht. Weil das Wort Salat hat bei denen schon... So, dann habe ich das gemacht. Also ich habe dann einfach einen extra Teller mit Gemüse, aber es war das Gleiche. Ne? So war es, so Kompromisse. Ansonsten habe ich mir da nicht so... Also ich denke mal, dass die Eltern... Die dürfen sich ruhig das ein bisschen leichter machen. Die dürfen einfach mal ihren Kindern zumuten, ja, okay, mag kein Gemüse. Er wird nicht sterben, das Kind, wenn es kein Gemüse 2 Wochen isst. Oder das wird ein Gemüse essen, vielleicht nicht so viel. Vielleicht als Soße in der Kita oder in der Schule oder so. Es wird schon das bekommen. Und meistens ist es so, dass sich das Ganze beruhigt. Und also in meiner Erfahrung ist, je mehr Aufmerksamkeit wir dem geben, desto länger dauert das Ganze.
Ist das eher so ein Akt der Selbstbestimmung?
Ja.
Oder, dass die Kinder spüren, damit kann ich mich durchsetzen, weil die Angst so groß ist, das Kind würde verhungern, wenn die mal 1-2 Tage wenig essen? Oder?
Naja, Carina, wenn du überlegst, was bedeutet für uns Essen?
Ja.
Es bedeutet so viel und natürlich ist das ein Akt der Selbstbestimmung. Es ist ein Akt von Grenzen setzen, es ist ein Akt von Abnabelung, alles durchs Essen. Und es ist vielleicht lohnt sich auch da mal nachzugucken, was könnte dahinter stecken, wenn das Essen verweigert wird zum Beispiel. Also ich hatte ja dann eine Essstörung entwickelt, also vor der Pubertät, so 13, 14, 15. Also ich würde sagen, mit 13, 14 war das so am Entwickeln, mit 15 war das schon voll da. Und es war auch trotz, ich will nicht also meine Eltern waren sehr kontrolliert. Also bei den Essgestörten ist oft Kontrolle ein Thema. Und bei mir war das so, dass meine Eltern alles Mögliche kontrolliert. Ich hatte super wenig Privatsphäre in meinem Zimmer. Die sind ohne Klopfen reingekommen. Ich konnte meine Tür nicht abschließen. Also war das schon ein Akt der Selbstbestimmung, zu sagen, ich esse dein Essen nicht, das du hier kochst. Meine Mutter kocht übrigens wirklich göttlich. Ich liebe ihr Essen inzwischen. Aber ich habe teilweise, dann bin ich für mich selber einkaufen gegangen. Ich habe alles in den Kühlschrank gepackt, in meine Ecke, und ich habe nur mein eigenes Essen gegessen. Es war wirklich grottig, wenn ich mir vorstelle, was meine Mutter für Qualen leiden musste.
Das glaube ich so.
Weil ich dann 5 Minuten Terrine gegessen habe, weil ich wusste, wie viel Kalorien da drin sind. Weißt du, ich wusste immer so, ah, okay, 100 Kalorien in einer 5 Minuten Terrine.
Ja.
Und dann konnte ich zählen. Also mit einem Salat kannst du das nicht. Ich musste wirklich penibel wissen, wie viel Kalorien da drin sind. So, und also das ist, Essen ist einfach so viel mehr. Und gleichzeitig aber bin ich voll für mehr Entspannung bei dem Thema. Lass die Kinder probieren. Es wird auch so viel Tamtam gemacht, wenn du schwanger bist. Es fängt ja schon damit an, dass die Mutter so belehrt wird und unsicher gemacht und ständig meckern alle, ah, was, dein Kind wächst nicht richtig, und das wird gemessen und standardisiert in irgendwelchen Tabellen rein. Ich glaube, vielleicht entwickelt sich da schon dieses Gefühl, ich muss mein Kind nähren und so, sonst wächst es nicht richtig oder so.
Ja, ich stelle mir das auch sehr extrem intensiv vor, weil die größte Energie und Liebe geht natürlich dann auch in so ein entstehendes Leben. Auf der anderen Seite hast du gerade auf dem Weg hierher, hast du gesagt, das wäre so, sind mit die schönsten Phasen gewesen, als du schwanger warst und auch die Geburt sogar selber, was mich auch überrascht hat. Aber konntest du dich da ein Stück weit frei halten davon, von diesen ganzen Einflüssen? Warst du da so selbstbestimmt, dass du das konntest, oder hat dich das auch alles verunsichert?
Also bei meinem ersten, also ich war ja 20, als ich schwanger geworden bin mit meinem Sohn. Und da hat mir diese Kontrolle und Überwachung sehr viel Halt gegeben. Ich habe wirklich alles so nach Bilderbuch gemacht. Ich habe zum Glück gute Bücher ausgesucht, wirklich gute, die ich auch in der zweiten Schwangerschaft genutzt habe. Zum Beispiel die Hebammen-Sprechstunde, das gibt so ein Buch, das ist von einer super tollen Hebamme.
Oh.
Kann ich nur empfehlen. Da geht es auch teilweise um die Ernährung der Mutter und des Kindes nach der Geburt. Und um die Geburt und so weiter. Und ich habe mich so, ich war so jung und ich war allein, der Vater war nicht dabei. Und ich habe mich dran gehalten, richtig felsenfest. Ich habe mir dann so ein Buch gekauft, wie man zufüttert. Und ich habe das wirklich in so einen Minutentakt gemacht. Ne? Also ich habe die Mahlzeiten genauso gekocht, ich habe sie genauso abgewogen und ich habe sie so zugefüttert. Und mein Sohn, als hätte er das gewusst, dass ich es brauche, hat es alles mitgemacht. Wir hatten einen perfekten Übergang von der Brust. Ab dem 8., 9. Monat habe ich angefangen, bis zu einem Jahr war er abgestillt. Nicht, weil ich das Bedürfnis dazu hatte. Ich habe nicht mal gewusst, dass man dazu ein Bedürfnis haben kann, sondern ich dachte, es läuft so, es gehört sich so. Ich habe dieses Buch, da steht, wie es geht.
Also hast du es genauso gemacht.
Genau, und das hat zu der Phase sehr gepasst, weil sonst wäre ich verloren. Das war die zweite Schwangerschaft, 10 Jahre später, war komplett eine andere. Da habe ich gar kein Buch, glaube ich, gelesen. Da habe ich einfach doch Alleingeburt, oh Gott, das empfehle ich jetzt aber nicht, sonst kommen jetzt wieder die. So, ich habe ja eine Hausgeburt, ich habe alles nach Bauchgefühl gemacht. Ich habe mir das so erträumt. Ich hatte aber auch ein gutes Bauchgefühl, muss man auch sagen. Dafür muss man auch wirklich gut belesen sein. Man muss Ahnung haben von Dingen, man darf nicht blauäugig sein. Man muss Alternativen finden, für Notfall sorgen. Und aber auch ein wirklich gutes Bauchgefühl haben. Ich schaffe das, ich habe Bock drauf und ich mache es. Und nicht so, ich zeig's allen. Und, ne, nicht so trotziges. Man muss wirklich, wirklich selbstsicher sein. Und dann war das alles intuitiv. Und auch wie Rosa, das ist meine Tochter, wie ich sie zugefüttert habe. Mein Gott, das war mir so egal, ob was ich da gehört in einem Brei oder nicht. Sie saß bei mir auf meinem Küchentisch beim Kochen und hat sich alle, sie war super interessiert am Essen. Sie hat ab dem 3. Monat schon eine Gurke gelutscht.
Die
Gurke mag sie bis heute. Ich habe ihr ziemlich früh angefangen, Dinge, also rohes Obst und Gemüse zu geben, aber gleichzeitig habe ich sie 3 Jahre fast gestillt. Das heißt, ich konnte mir das eigentlich erlauben, dass sie Dinge probiert, so wie sie wollte. Also sie hat wirklich die Dinge auch so gerochen. Also wenn man die Babys so beobachtet, wie sie mit dem Essen umgehen, das ist so schön.
Du hast so was Schönes gesagt. Was? Wenn wir jetzt hier die Kinder im Park beobachten und wir würden dem Kind eine Schale Erdbeeren hinstellen und ein niedliches Kaninchen zum Thema Fleischkonsum. Wozu würde das Kind wohl greifen, um sich zu ernähren?
Ganz klar, das Kaninchen, das Blut aussaugen, oder? Ja,
genau. Also sofort wird das Kind auf das Kaninchen losgehen und bei Hunger dieses Kaninchen nehmen. Nein, natürlich sind sie Erdbeeren und natürlich ist das ein extremes Bild.
Naja, aber Carina, ganz ehrlich, wenn du wirklich Hunger hast, so richtig schlimmen Hunger, ja, zum Beispiel fastest du schon 15. Tag, sitzt du so im Park, hast du jemals Appetit auf einen Hund oder eine Taube gekriegt?
Nein, habe ich nicht. Und wir müssen dazu erzählen, dass wir gerade an einer Schlange vorbeigegangen sind. Das war keine Schlange wie die, die Katja eben beschrieben hat in ihrem Ursprungsland, wo man dann nach den Lebensmitteln anstehen musste, sondern es ist ein recht billiger Chicken-Imbiss, der offensichtlich mega angesagt ist hier in Berlin, wo es eine Riesenschlange gab und die Leute also alle davor standen. Und ich dann dazu irgendwie fand, war mir das dann doch ein bisschen too much, weil das eben einfach Lebewesen sind, die da sicher nicht aus besonders artgerechter Haltung kommen.
Ja. Ich fand es auch ein bisschen, ich glaube, da gab es was umsonst oder so. Ich finde es auch richtig, also überhaupt diese Vorstellung von diesen Hühnern, ich meine, abgesehen davon, dass sie echt ein mieses Leben hatten, sind die, also für mich, dieses Fleisch, wenn ich mir vorstelle, wie sie vollgepumpt sind mit irgendeinem Zeug, die haben ja in Umständen gelebt, wo kein normales Huhn überleben würde, wenn es keine Medikamente bekäme.
Das ist wirklich gruselig.
Und das will ich auch nicht haben in meinem Körper. Also.
Nee, und da ist Fasten tatsächlich immer mal wieder eine gute Zäsur. Weil es nämlich genauso ist, wie du es eben beschrieben hast, sicher mit einem etwas extremen Bild, aber nein, ich will nicht die Taube da vorne essen, sondern ich möchte dann, wenn ich ein paar Tage gefastet habe und wirklich mal im besten Sinne auch mal mich dem Hunger gestellt habe, das kann ja so eine schöne Erfahrung sein, finde ich, mal zu gucken, da kann ich durchgehen und der beeinflusst mich nicht, sondern und ich verhungere nicht, sondern ich bin, das ist was anderes, wonach ich vielleicht hungere. Dann möchte ich was Gesundes essen, da will ich einen Salat essen oder ich will Gemüse essen, vielleicht eine Kartoffel mit Quark oder so. Aber das ist alles dann so toll und so lecker und es ist ganz sicher nicht der Chicken Burger da vorne.
Ja, ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Also ich kann mir keinen größeren Genuss vorstellen als so einen richtig bunten, so eine Bowl, so einen bunten Teller mit verschiedensten Knack. Geraden an Gemüse, also was Knuspriges und was Sanftes und was Flüssiges, ne? So, das ist richtig schön. Ich würde zum Ende noch mal eine praktische Übung für die Eltern mitgeben, für die, so, die, wenn ihr jetzt so die Folge euch angehört habt und vielleicht denkt so, ja, die beiden, was wissen die schon, mein Kind isst nichts und so, ich kann es voll nachvollziehen, also ich hoffe, niemand fühlt sich jetzt gekränkt, wenn ja, schreibt uns eure Kommentare, ja, auf Instagram bei Fasten Stories. Wir sind für alles offen, auch für Kritik.
Unbedingt.
Vielleicht haben wir voll in Fettnäpfchen gegriffen hier heute. Naja, wir werden auf jeden Fall diskutieren. Aber wenn ihr meint, so okay, voll mein Schmerzthema und ich würde so gerne, dass meine Kinder irgendwie gesünder essen, aber schaff ich irgendwie nicht, die Kinder wollen es nicht, macht doch mal eine Übung. Vielleicht könnt ihr so einen Tag einführen in der Woche oder vielleicht mehrfach die Woche oder vielleicht jeden Tag eine Mahlzeit abends oder so, dass die Kinder eine Zeit lang sich selbst einen Teller zusammenstellen können. Also sie dürfen ganz alleine in den Kühlschrank. Ich weiß, es ist erstmal unbequem und ungemütlich, wenn man das alles so schön verpackt hat da im Kühlschrank und so. Dass sie sich selbst einen Teller zusammenstellen würden, können dürfen. Und dann macht das mal ein bisschen länger. Ja, lasst sie das ruhig machen und guckt, was mit euch passiert. Was macht das mit euch? Kommen da Sorgen, Ängste? Was sind, womit hat es zu tun und so? Es wird nichts passieren, wenn ihr einmal die Woche eure Kinder essen lasst, was die wollen zum Abendessen zum Beispiel oder zum Mittag. Vielleicht ist das auch für ein Wochenende eine schöne Übung. Lasst sie einfach, könnt ihr auch mit denen besprechen, so Samstagmittags, das ist immer so, ich bastel mir selber meine Mahlzeit und dann dürfen die auch vielleicht im Supermarkt selber für sich einkaufen, Sachen aussuchen. Lasst die mal selber machen und gebt ihnen die Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen, auch wenn Süßigkeiten sind, so für sich selbst zu bestimmen, Dinge zu essen. Und wenn ihr das länger macht, wird sich das verändern. Es wird sich verändern und vielleicht zum Guten. Vielleicht.
Super.
Und schreibt uns mal gerne, wie es bei euch so läuft mit den Kindern.
Ja, und ich bedanke mich bei allen Vätern und allen Müttern, die uns zuhören. Ich entschuldige mich, aber ich bin auch wirklich dankbar, dass ich diese Fragen jetzt einfach mal so stellen durfte.
Ja.
Und auch mal ein paar kritische Thesen dazu in den Raum stellen durfte.
Nächste also, Folge geht es um das Füttern von Hunden.
Ja, genau. Ja,
dann kannst du mal deinen Selbst dazu geben.
Da hast du jetzt aber auch einen Punkt getroffen, weil Frau Fiete anfing, nörgelig zu werden beim Futter. Da ist es zumindest meinem Mann, es ist wahnsinnig schwer gefallen, da mal durchzuhalten, dass unsere kleine Hündin mal ein oder zwei Abende mal nichts frisst. Also zumindest ein bisschen kann ich
nachvollziehen. Ich muss sagen, ich habe noch zwei Katzen und mit der die eine, die ist einfach nur übergewichtig und ich krieg's nicht runtergeregelt, ne? Also nicht mit dem
intuitiven Essen. Was ist da los mit Katja? Das werden wir also beim nächsten Mal. Wie füttern wir unsere Haustiere? Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Bis bald, ihr Süßen.
Tschüss.
Ciao.